Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich denke, wir können Gott immer genug dafür danken, dass wir uns wieder versammeln können. Mal so schön die technischen Errungenschaften sind, dass man sich vielleicht manches auf YouTube anhören kann, ansehen kann oder über Videokonferenzen sich sehen kann. Aber ich denke, es geht nichts über Gemeinschaft, wenn man sich wirklich sonntags morgens oder zur Bibelstunde wirklich auch treffen kann und sich auch mit den Geschwistern austauschen kann. Ja, wir wollen uns heute, und so der Herr will, am nächsten Sonntag mal mit dem 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums befassen und lesen heute Morgen mal die Verse 2, 3 und 4 aus Matthäus 8. Also Matthäus 8, die Verse 2, 3 und 4. Da heißt es, siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor Jesus nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, siehe zu, sage es niemand, sondern gehe hin, zeige dich den Priestern und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dieses Wort als Predigt heute gegeben hast. Und wir wollen dich jetzt von ganzem Herzen bitten für diese Predigt, dass wir verstehen können, was du uns da wirklich sagen willst. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Geschwister, wenn man rein von der Textlänge diese Geschichte vergleicht mit der bei Markus und bei Lukas, dann fällt die Geschichte hier bei Matthäus relativ kurz aus. Gerade mal drei Verse. Da kommt also dieser Aussätzige, sagt einen Satz, dann kommt Jesus, macht eine Geste und ebenfalls einen Satz. Und dann endet diese ganze Geschichte eigentlich im ersten Moment für uns mit einem Satz, ja, wo wir sagen würden, Matthäus, den hättest du dir für uns eigentlich auch noch sparen können. Und das war's dann. Und wenn wir in Markus reinschauen, in Lukas reinschauen, Markus eigentlich dafür bekannt, dass er sich in vielen Fällen relativ kurz fasst, verwendet immerhin 6 Verse und Lukas immerhin noch 5. Wir können uns natürlich fragen, ist diese Geschichte überhaupt wichtig für uns? Denn wir haben ja heute, zumindest hier in unserem westlichen Kulturkreis, keinen Aussatz mehr zu befürchten, weil die moderne Medizin, Gott sei gedankt, Medikamente dagegen hat. Aber wenn wir bedenken, dass Aussatz in der Bibel auch immer ein Bild ist für das Todbringende, für den Aussatz ja, der Sünde, dann werden wir diesen Text nicht so leicht abtun. Und dann werden wir verstehen und begreifen, warum Vertrauen, warum Glauben so elementar wichtig ist. Und deswegen geht es in diesem Text und auch in den nachfolgenden Texten des 8. Kapitels, geht es eigentlich vornehmlich darum, wie Vertrauen oder wie Glauben geschieht. Ich bleibe jetzt mal im Nachfolgenden jetzt bei diesem Begriff Vertrauen. Wie Vertrauen heranreift, wie Vertrauen wächst, ja, wie Vertrauen sich stabilisieren soll in unserem Glaubensleben, damit es nicht immer solchen Schwankungen ausgesetzt ist. Und du kannst dich heute Morgen natürlich einmal fragen, wie siehst du oder wie schätzt du momentan dein Vertrauen zum lebendigen Herrn ein? Ist es in Anführungsstrichen verstaubt? Liegt es irgendwo in der Ecke? Es ist zwar da, aber du brauchst es relativ wenig. Ist es in Vergessenheit geraten? Ist es nebensächlich geworden? Ist es verdrängt worden? Sei es durch Not, durch Druck, durch Spott, durch Lästerung, durch Enttäuschung? Je nachdem. Es gibt viele Gründe. Ist es vielleicht zäh, mühsam, ungeduldig, dein Vertrauen? Ist es groß? Ist es klein? Wie gesagt, du kannst dir heute Morgen mal diese Frage stellen, wie du dein Vertrauen zu Jesus Christus einschätzt momentan. Aber wie wollen wir jetzt an diesen Text herangehen? Wir wollen uns die Frage stellen, wie kann wirklich Vertrauen geschehen, wie kann Vertrauen entstehen? Und drei Punkte möchte ich dafür angehen, und zwar das allererste, was eigentlich selbstverständlich ist, Vertrauen, das natürlich dann dein Leben prägen soll, muss dir geschenkt werden. Ganz klar. Das zweite, und das betrifft vor allen Dingen auch uns, die wir ja nun schon über Jahre oder Jahrzehnte mit dem Herrn den Weg der Nachfolge gehen, dass es dann in unserem Leben immer mehr zu einer Übereinstimmung des Vertrauens kommt, zu einer Übereinstimmung zwischen dem Willen oder zwischen dem Handeln Gottes und mir, dem Betenden, dem Bittenden. Und der dritte Punkt soll sein, dass das, was dir der lebendige Gott einmal grundsätzlich geschenkt hat und was er dir natürlich in deinem Leben immer wieder schenkt, dass du das nie vergisst. So wollen wir mal heute Morgen an diesen Text herangehen, und zunächst also der erste Punkt, geschenktes, lebensprägendes Vertrauen. Und da haben wir hier zunächst mal den Kranken, diesen Aussätzigen. Und ich denke, wir brauchen uns an dieser Stelle mit medizinischen Erörterungen nicht lange aufhalten, dass das eine todbringende Krankheit war. Dafür gab es damals keine Medikamente. Und wenn wir einige Kapitel zuvor schauen, in das Kapitel 4 des Matthäus, dann sehen wir, dass er dort einige Krankheiten aufzählt, die Jesus Christus heilen wird. Und interessanterweise fehlt eine Krankheit, nämlich Aussatz oder auch Lepra genannt. Das war damals eigentlich schon gar keine Krankheit mehr. Derjenige hatte, auch wenn das jetzt etwas makaber klingt, der hatte schon seinen Friedhof. So schlimm war also wirklich diese Krankheit. Und zum anderen wissen wir auch, dass diese Krankheit, das muss jetzt nicht hier auf diesen Aussätzigen zutreffen, aber wir wissen, dass diese Krankheit auch ein Strafgericht Gottes war. Das wissen wir auch. Denken wir nur an die Schwester Moses, an Miriam, und denken wir auch an den König Usia, der auch Aussatz bekam, als er ein Opfer am Rauchopferaltar darbrachte, das ihm, da er kein Levit war, gar nicht zustand. Und deswegen brach bei ihm also auch dieser Aussatz aus. Also wie gesagt, diese Beispiele, dass Aussatz eben auch damals ein Strafgericht Gottes war. Und dieser Aussätzige, das betone ich trotzdem an dieser Stelle, dieser Aussätzige hatte wirklich Aussatz. Denn wenn man in manche modernen Auslegungen hineinschaut, nicht, dann wird einem gesagt, ja, das war so eine Art Schuppenflechte, so eine Art Hautflechte. Nein, liebe Geschwister, es war also in der Tat wirklich Aussatz. Sonst würde sich auch uns gar nicht der Sinn erschließen, warum die Isolation dieser Kranken in der Gesellschaft damals, warum diese Abstands- bzw. diese Reinigungsvorschriften. Und das war ja damals so, dass diese Aussätzigen sich an einem ganz bestimmten Ort oder in einer ganz bestimmten Siedlung oder Platz aufhielten und quasi, ja man muss es schon so hart sagen, quasi dahin vegetierten. Und sie bekamen dann Lebensmittel, Nahrungsmittel von ihren Angehörigen an verabredeten Plätzen. Und erst wenn sich die Angehörigen weit genug davon entfernt hatten, dann durften die Aussätzigen diese Nahrungsmittel, diese Lebensmittel holen. Und in manchen Gegenden Israels war es sogar so, dass die da so eine Art Schelle oder Glocke tragen mussten und rufen mussten, Aussatz, Aussatz, damit auf diese Art und Weise die Einhaltung dieser Abstandsvorschriften, kommt uns irgendwie heute bekannt vor, dass da auf diese Art und Weise die Abstandsvorschriften da eingehalten werden konnten zwischen den Aussätzigen und den Nicht-Aussätzigen. So war also die Situation des Aussätzigen damals. Und jetzt, liebe Geschwister, wenn ich Vertrauen geschenkt haben möchte, und wenn ich das so sage, klingt das ja erstmal recht positiv. Aber wir können es auch anders formulieren, damit es mal wirklich auch deutlich wird. Und ich denke, das wird heute viel zu wenig gesagt. Wenn ich wirklich vom geistlichen Tod errettet werden will, wenn ich wirklich grundsätzlich erstmal meine Sünde loshaben möchte, ja, was ist denn dann? Dann muss ich dann muss ich zu Jesus Christus gehen, zu dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige, der Herr über Leben und Tod ist, dann muss ich vor ihm niederfallen und dann muss ich ihn bitten, dann muss ich ihn ansprechen, dann muss ich ihn bitten. Genau das sagt ja unser Vers 2. Der Aussätzige geht zu Jesus, der fällt vor ihm nieder und er bittet ihn, der spricht ihn an. Und genau das muss auch im Leben eines Menschen geschehen, wenn er wirklich grundsätzlich zunächst einmal von seiner Sünde loswerden möchte. Das ist also das Erste, zu Jesus hingehen. Liebe Geschwister, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann weiß ich auch ganz genau, zu wem ich gehen muss, nämlich zum Zahnarzt, und dann gehe ich nicht zum Metzger oder zum Friseur oder zu meinem Nachbarn, der mir vielleicht in vielen Dingen helfen kann. Und wenn mein Auto einen Getriebeschaden hat, dann suche ich selbstverständlich natürlich eine Kfz-Werkstatt auf und gehe nicht sonst irgendwo anders hin. Und wenn ich Vertrauen geschenkt haben möchte, wenn ich meine Sünde loshaben will, dann muss ich zu Jesus Christus gehen. Es gibt keinen anderen. Du wirst nirgendwo anders, wirst du also Hilfe finden. Und das wird ja heute auch so selten verkündigt. Gehst du nicht zu Jesus Christus, oder sagen wir es noch härter, gehst du nie zu Jesus Christus, dann bedeutet das den geistlichen Tod in alle Ewigkeit. Den biologischen Tod, den erleiden wir alle, auch ich als einer, der mit Jesus Christus lebt, sei denn, dass Jesus Christus zuvor wiederkommt. Aber wenn du nicht zu Jesus Christus gehst, dann bedeutet das wirklich den geistlichen Tod für alle Ewigkeit. Und wie kann ich heute zu Jesus Christus kommen? Wir wissen ja, dass er nun in der Zwischenzeit aufgefahren ist zum Vater, dass er dort im Himmel ist und dort zu Rechten des Vaters sitzt. Ja, du musst das Wort lesen und vor allen Dingen, du musst auf dieses heilige, auf dieses unfehlbare Wort Gottes hören. Das ist also die Art und Weise, wie du heute mit dem lebendigen Gott in Beziehung treten kannst. Der Aussätzige hatte ja damals uns gegenüber das Privileg, dass er direkt zu Jesus Christus kommen konnte. Obwohl das ja gerade das Bemerkenswerte an dieser Geschichte nämlich ist, der Aussätzige hätte ja eigentlich gar nicht zu Jesus Christus kommen können und dürfen. Wie auch umgekehrt, es eigentlich gar nicht hätte sein können, dass Jesus Kontakt zu dem Aussätzigen aufnahm. Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was wir gerade so in der Einleitung über einen Aussätzigen gesagt haben. Also es wäre eigentlich gar nicht möglich. Denn der Aussätzige, der stand ja nicht nur sozial und geistlich außerhalb der Ordnung Gottes, sondern auch kulturell. Und wir wissen ja aus der Bibel, wenn ein Levit, wenn ein Priester Kontakt hatte mit einem Aussätzigen, dann durfte er nicht in den Tempel gehen. Also eigentlich, so betrachtet, geht das eigentlich gar nicht, was in dieser Geschichte hier passiert. Aber da sehen wir, bei Gott, bei Jesus Christus ist ihm kein Ding unmöglich. Und so war es doch auch mit dir, so war es doch auch mit mir. Eigentlich kann ich doch gar nicht zu Jesus Christus kommen. Mit meinem sündigen Wesen. Es gibt doch keinen Weg von der durch die Sünde verseuchte Welt hin zum lebendigen Gott. Und deswegen musste eben der lebendige Gott in Jesus Christus eben dieses Erlösungswerk auf Golgatha vollbringen, damit ich wirklich zu ihm gehen kann. Und dann muss ich aber auch wirklich zu ihm gehen. Und so hat es der Aussätzige ja getan. Für ihn war das klar. Und so kann man eigentlich nur, überall, wo man wirklich sein Wort verkündigt, kann man eigentlich nur jedem zurufen, der noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Komm zu Jesus Christus, geh wirklich zu ihm. Das ist das Erste, was dieser Aussätzige macht. Er geht zu Jesus Christus. Und das Zweite ist, dass er vor ihm niederfällt. Und jetzt begegnet ja der Aussätzige wirklich diesem Herrn über Leben und Tod. Er begegnet ihm jetzt so, liebe Geschwister, wie es angemessen ist, dass ich nämlich vor ihm niederfalle, wie es wirklich angemessen ist, dass ich vor ihm niederfalle. Und das ist ja zunächst mal, ist das ein Zeichen ganz, ganz tiefer Ehrerbietung, wenn ich so meinem Herrn gegenübertrete. Und man kann im Grunde genommen demjenigen, so wie Jesus Christus das damals auch gegenüber den Pharisäern gemacht hat, man kann demjenigen wirklich nur ein Wehe dem zurufen, wenn er meint, sich Jesus Christus anders begegnen zu können. wenn er meint, anklagend, vorwerfend, aufrechnend ihm wirklich begegnen zu können. Es gibt keine andere Art und Weise. Und darauf wird heute, liebe Geschwister, viel zu wenig in den Predigten hingewiesen. Dass ich mit dem, was ich alles bin, Gott die Ehre zu geben habe. Was haben die Engel über dem Stall von Bethlehem gesungen? Ehre sei Gott in der Höhe. Und ich denke, dass dieser Fall ist nicht nur ein Zeichen oder eine Geste tiefer Ehrerbietung, sondern es ist auch ein Zeichen der Demut. Es ist auch ein Zeichen der Demut, dass ich sage, ich bin nichts und du, Herr, der Ewige, der Heilige, der Allmächtige, bist in der Tat alles. Und wer sich vielleicht so ein bisschen mit der Geschichte des Mittelalters auskennt, der weiß, dass Untergebene, sogar ein Adliger, vor einem absolutistischen Monarchen niederfallen musste, wenn er mit ihm da irgendeine Unterredung führen wollte. Und wenn er gut gelaunt war, dann konnte der Untergebene aufstehen. Und wenn nicht, dann konnte es passieren, dass der Untergebene in dieser niederknienden Haltung über Stunden die Unterredung mit diesem Monarchen führen musste. Gut, das ist natürlich mehr oder weniger eine erzwungene Demutshaltung. Gott zwingt uns nicht in solch einer Haltung hinein. Die muss schon aus meinem Herzen wirklich kommen. Aber es ist eben, so wie wir es bei dem Aussätzigen sehen, wirklich ein Zeichen der Demut. Und schließlich möchte ich auch sagen, ist es auch ein Zeichen der Anbetung. Und wenn wir uns so an die erste Christenverfolgung erinnern, dann wissen wir immer wissen wir, dass die römischen Kaiser immer wieder von den Christen verlangt haben, dass sie vor ihren Standbildern, dass sie da niederfallen und diese Bilder anbeten sollten, um diese Christen auf diese Art und Weise zu überführen. Die Christen haben es nicht getan. In Daniel 3 lesen wir ja Ähnliches. Nebukadnezar und sein Standbild und die drei Freunde. Und denken wir an Offenbarung 4, Vers 10, und Offenbarung 7, Vers 11, wie die vier Gestalten und die 24. Elben singen und niederfahren. Und liebe Geschwister, das werden wir auch eines Tages tun. Das werden wir auch eines Tages tun. Und deswegen kann man wirklich, wirklich sagen, wohl dem, jetzt nicht wehe dem, sondern wohl dem, der wirklich durch den Heiligen Geist erkannt hat, wer Gott ist, dass er der Heilige, dass er der Allmächtige, dass er der Ewige ist, der uns das Leben geschenkt hat, dass wir in seinen Händen sind, dass wir wirklich Ton in des Töpfers Händen sind und der dann wirklich begreift und versteht, dass es nur eine angemessene Haltung gegenüber dem lebendigen Gott gibt, nämlich die Haltung der Ehrerbietung, der Demut und der Anbetung. Und wohl dem, der das heute schon hier einübt, wohl dem. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, das muss auch immer wieder deutlich gesagt werden, ich habe es nicht mit einem Gott zu tun, dem ich als Kumpel begegnen kann. Nein, liebe Geschwister. Und wenn ich wirklich so denke, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Gnade Gottes in meinem Leben nicht wirkt. Denn erinnern wir uns an 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, und dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist das Erste. Der Aussätzige geht zu Jesus. Das Zweite war ja, er fällt nieder. Und das Dritte ist jetzt, er bittet Jesus. Und der Aussätzige sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und ich denke, ganz, ganz wichtig ist hier zunächst mal die Anrede. Herr, Kyrios. Was der Aussätzige sagt. Und ich denke, das ist auch eine Geste, ist auch ein Zeichen der Ehrerbietung, ein Zeichen des Respektes, ein Zeichen der Demut, was er hier wirklich an den Tag legt. Er erkennt Christus wirklich als den lebendigen Gott an und er stößt zu dem einzig wahren Gott vor, Gott, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und auch hier wieder müssen wir ganz klar sagen, ich bin nicht auf Augenhöhe mit dem lebendigen Gott. Das ist nicht der Kumpel am Tresen, mit dem ich mal so eben so ein paar Dinge besprechen kann. Was sagt der lebendige Gott? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst jetzt ändere ich das mal ein klein bisschen ab, was man ja eigentlich nicht darf, aber du sollst keine anderen Herren neben dir haben, auch nicht dich selber. Erste Gebot. Natürlich, wenn wir jetzt diesen Satz hier betrachten, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja, man muss schon sagen, es steckt natürlich zunächst mal auch ein gewisser Zweifel da drin. Denn wenn ich das so sage, wenn du willst, drücke ich ja damit raus, ich weiß es ja nicht, Herr, ob du es willst. Aber ich denke mal, dass hinter dem Zweifel eben auch zugleich wirklich größter Respekt steht, dass ich mir dann sage, ja, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich, dass ich dem lebendigen Gott etwas befehlen kann? Ich kann maximal sagen, ob er geneigt ist, mir zu helfen. Und wenn er das tut, dann weiß ich natürlich, dass er das auch zu 100%ig tun kann. Aber die Freiheit zu heilen oder eben nicht zu heilen, die liegt selbstverständlich beim lebendigen Gott. Das müssen wir so sehen. Das müssen wir wirklich so sehen. Und ich denke natürlich, dass aus diesem Satz trotz alledem, auch wenn ein gewisser Zweifel dahinter steckt, dass aber schon ein unglaubliches Vertrauen drin liegt. Obwohl, das ist interessant, obwohl ja in diesem Text gar nicht geschrieben steht, dass er vertraute. Steht ja in keiner Weise dort geschrieben. Nicht, aber plötzlich ist Vertrauen da und wir fragen uns natürlich, wie ist es dazu gekommen? Nicht, hat er vorher schon mal irgendwas von Jesus gehört oder hat er schon mal irgendwelche Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht? Was ist in diesem Aussätzigen abgelaufen, dass er solch einen Vertrauenssatz zu Jesus Christus sagt? Man kann natürlich jetzt einwenden und sagen, aber bitteschön, der Mann war ja schließlich vom Tode gekennzeichnet und da probiert man alles aus, egal wer da kommt. Okay, mag sein, dass es so ist. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie ist es plötzlich bei diesem Menschen wirklich da zum Vertrauen gekommen? Und da müssen wir schlicht und einfach sagen, wir haben das ja alle erlebt, liebe Geschwister. Wir haben das ja alle gelebt. Dieses Vertrauen, dieser Glaube muss dir geschenkt werden. Den Glauben kannst du nicht fordern, den Glauben kannst du nicht bestellen, den Glauben kannst du nicht einklagen. Der Glaube muss dir geschenkt werden. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und kannst sagen, ich darf dem lebendigen Gott wirklich vertrauen, dann mache ich mir bewusst, dass ich damit den größten Schatz meines Lebens bekommen habe. Und freue mich darüber und bin meinem Herrn dankbar darüber, dass das wirklich geschehen ist. Und so wie natürlich jetzt der Aussätzige da mit seinem Anliegen, mit seiner Krankheit da zu Jesus Christus gekommen ist, so muss natürlich auch ich zu Jesus Christus kommen. Einmal grundsätzlich, als wir unsere Bekehrung, unsere Wiedergeburt erlebt haben, aber in unserem Leben immer wieder mit meiner Not, mit meinem Elend, ja, mit der todbringenden Sünde, muss ich immer wieder kommen. Und ich darf wissen, dass der Herr Jesus Christus dann auch hilft, wenn ich komme und sah und darum bitte, dann wird er mir sagen, ja, ich will es tun, sei rein von deiner Schuld. Einmal grundsätzlich in unserem geistlichen Leben immer wieder, dass wir zu dem Herrn Jesus Christus da wirklich, wirklich gehen. Und liebe Geschwister, wenn wirklich noch jemand unter uns ist, der noch nicht so weit ist, dann darf er wissen, dann darf er heute Morgen hören, dass die Tür zum lebendigen Gott wirklich weit offen ist, dass er ihm das Geschenk des Vertrauens, des Glaubens machen möchte. Und wenn derjenige wirklich sagt, ja, Herr Jesus Christus, ich möchte dir vertrauen, bei all den Schwierigkeiten, die ich vielleicht noch dabei habe, aber ich möchte dir vertrauen, dann darf er wissen, dass der Herr Jesus Christus in diesem Augenblick ihm dieses Geschenk des Vertrauens, dieses Geschenk des Glaubens macht. Dann darf er das wissen. Und deswegen kann man wirklich nicht oft genug darauf hinweisen, nicht wer Jesus nicht um Vergebung seiner Schuld bittet, wird eines Tages mit ihm abrechnen müssen und hat keine Chance. Wenn du Jesus Christus nicht zum Anwalt hast, dann hast du ihn zum Richter. Das musst du wissen. Und deswegen immer wieder die Aufforderung, geh zu Jesus Christus, falle vor ihm nieder und bitte ihn. Und genau das hat der Aussätzige gemacht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist auch ein Punkt, der auch, sagen wir mal, sehr wichtig auch für uns ist, die wir schon viele Jahre den Weg der Nachfolge gehen. dass es jetzt immer mehr das Vertrauen wachsen soll, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass sich das Vertrauen immer mehr stabilisieren soll, damit es nicht immer zu diesen Schwankungen kommt. Das heißt, dass es mehr und mehr zu einer Übereinstimmung des Vertrauens kommt, das heißt zu einer Übereinstimmung ja, zwischen dem Willen und oder sagen wir auch zwischen dem Handeln Gottes und mir, der ich als Betender vor ihm stehe. Und das geschieht zum einen natürlich dadurch, indem man sich diesem Willen Jesus Christus beugt. Und das tut er ausschließlich ja wirklich mit diesem Satz, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der hat also kein Anspruchsdenken, wie wir das so in diesem Wohlstandsevangelium finden, so nach dem Motto, ich habe jetzt das und jenes geleistet und jetzt komme ich zu dir, falle auch vor dir nieder und bitte dich, aber dann musst du auch so funktionieren. Nein, liebe Geschwister, so funktioniert der lebendige unser Herr nicht, sondern es geht um seinen und nicht um meinen Willen. Das muss uns wirklich klar sein. 1. Johannes 2, Vers 17. 1. Johannes 2, Vers 17. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist es. Liebe Geschwister, kennt ihr die fünf aufsteigenden Stufen des Gebetes? Erste Stufe, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Das werden unter Umständen auch Ungläubige tun, wenn sie eine furchtbare Krankheitsdiagnose erfahren haben. Die zweite Stufe ist, gib anderen, also die Fürbitte für andere. Dann bin ich schon mal einen Schritt weitergekommen. Die dritte Stufe, vergib mir meine Schuld. Die vierte Stufe, gib anderen, die an mir schuldig gewesen sind, auch Vergebung. Und die fünfte Stufe, könnt ihr euch schon denken, dein Wille geschehe. Und dann bin ich in der Tat wirklich weit gekommen, wenn ich so mit aufrichtigem Herzen beten kann. Dein Wille geschehe. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Genau das macht der Aussätzige. Und ich denke, das ist echtes Vertrauen. Das ist wirklich echtes Vertrauen, wenn ich mich so unter den Willen Gottes beuge. Natürlich ist das nicht einfach, ganz klar. Und die Hilfe kommt nicht auf Knopfdruck. Das wissen wir alles. Es gibt diese Gebetswartezeiten, kennen wir alles. Aber ich denke, das ist echtes Vertrauen. Und Vertrauen hat ja eigentlich immer so zwei Seiten, wie eine Münze. Nicht also echtes Vertrauen weiß hundertprozentig, dass Jesus Christus das tun kann. Das ist so mehr die passive Seite des Vertrauens. Aber echtes Vertrauen ist auch, wenn ich mich unter die Verfügung, wenn ich mich völlig unter die Verfügungsgewalt des lebendigen Herrn stelle. Das ist dann mehr so die aktive Seite des Vertrauens. Natürlich, dass wir das jetzt nicht falsch verstehen, natürlich darf ich auch mit meinen Gebeten den Arm des Gottes bewegen. Das tut jedes Gotteskind auch, dass seine persönlichen Wünsche dem lebendigen Herrn gegenüber äußert, so wie er das gerne haben möchte. Natürlich, das darf ich auch. Aber halten wir das wirklich fest? Echtes Vertrauen weiß auf der einen Seite zu 100%, dass Jesus Christus das tun kann, stellt sich aber völlig unter die Verfügungsgewalt des lebendigen Gottes. Und da, liebe Geschwister, da haben manche Christen Schwierigkeiten. Da haben manche Christen Schwierigkeiten oder sagen wir mal so, ein völlig falsches Denken, so nach dem Motto, dass sie sagen, ja, dass Jesus Christus alles tun kann, das ist mir vollkommen klar, Aber jetzt müssen wir mal zusehen, wie die Dinge auch wirklich laufen, dass das jetzt mal so geschieht, wie ich mir das ausmale. Sag mal, was meine Ehe betrifft, was meine Karriere betrifft, was meine Krankheit betrifft und so weiter. Können wir vieles aufzählen. Das mag in unserer humanistisch geprägten Welt gang und gäbe sein und mag auch vielleicht durchaus richtig sein, läuft aber völlig konträr zum Willen Gottes. Und da, in solchen Fällen, muss der Heilige Geist noch eine Menge nachholen bei demjenigen, der so denkt. Wie Paulus einmal sagte, so von der flüssigen Nahrung hin zur festen Speise. Da muss also eine Menge wirklich geschehen. Und liebe Geschwister, ist das nicht eigentlich ein bisschen merkwürdig? Und zwar, wir hatten das vorhin schon mal, diese kleinen Beispiele erwähnt. Ich vertraue dem Arzt, dass er keinen Fehler macht. Ich vertraue der Kfz-Werkstatt, dass sie mein Auto, meinen Wagen wieder fahrtüchtig macht. Ich vertraue dem Piloten bzw. dem Co-Piloten, dass er mich sicher ans Reiseziel bringt. Und so weiter. Aber das alles bekomme ich ja nicht umsonst. Dafür muss ich ja richtig was zahlen. Aber ich habe Probleme, wenn es um denjenigen geht, dem 100% zu vertrauen, der es wirklich gut mit mir meint, der es richtig mit mir macht, der zu mir steht, der das gute Werk in mir begonnen hat und der es auch durch alle Krisen meines Lebens hindurchbringen wird, zum guten Ende führen wird. Nicht? Und das kostet mich noch nicht mal was. Denn er hat den hohen Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Das ist doch manchmal recht merkwürdig, auch wenn man so manchmal mit Christen darüber spricht. Also, ganz, ganz wichtig, wenn es wirklich zu einer Übereinstimmung kommen soll des Vertrauens, dass ich mich einmal wirklich unter den Willen Jesus Christus beuge, und dann greift Jesus auch in das Leben des Menschen ein, so wie er das hier bei dem Aussätzigen auch gemacht hat. Und jetzt ist da noch ein ganz hochinteressanter Satz. Bevor Jesus Christus nämlich sagt, ja, ich will es tun, sei rein, schiebt Matthäus nämlich noch einen ganz interessanten Satz dazwischen. Einen ganz kleinen Satz, mit dem es ihm gelingt, eine ganze Welt aufzuschließen. Faszinierend, also ich war richtig begeistert davon. Nicht als es da heißt, Jesus streckte seine Hand aus und rührte ihn an. Die Hand Gottes, liebe Geschwister, das ist es. Die Hand Gottes. Und das fängt ja schon in 2. Mose an. In 2. Mose 3, in den Versen 19 und 20, da beginnt es mit der starken Hand Gottes. Da sagt der lebendige Gott zu Mose, ich dachte, das mal geht so sinngemäß, da sagt er also zu ihm, der König in Ägypten, der wird euch nicht ziehen lassen, aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit Wundern über Wunder und dann wird er euch ziehen lassen. Und dann passiert das in der Tat, dann hat Mose in der Tat die starke Hand Gottes in den 10 Plagen erlebt, bis der lebendige Gott den Pharao so weit hatte, dass er nicht sagte, ja, ich sehe es wirklich ein, also das muss so sein, zieht wirklich, ihr sollt auch wirklich da eurem Herrn dienen. Nein, dass der Pharao sagte, verschwindet bloß aus meinem Land, nehmt alles mit, was ihr nur mitnehmen könnt, aber verschwindet aus meinem Land. Und dann geht es weiter in 2. Mose 13. Nicht da sagt Mose aus rückblickend dem Volk, aber vor dem Durchzug durch das Rote Meer. Und zwar sagt er 4-mal in dem Kapitel 13, und zwar in den Versen 3, 9, 14 und 16. Habt ihr es gesehen? Habt ihr die starke Hand Gottes gesehen, wie er uns aus Ägyptenland herausgeholt hat? Und nur Stunden später, meinetwegen auch Tage später, ich weiß es nicht genau, stehen sie am Roten Meer, das Volk fix und fertig, vor sich das Meer, hinter sich das ägyptische Heer. Und dann kommt sie wieder, die starke Hand Gottes, die Hand, die nur das tun kann, nämlich das Meer zu trennen und ein Millionenvolk unversehens dahin durchmarschieren zu lassen. Liebe Geschwister, das ist die starke Hand, von der es im Psalm 118, Vers 16 heißt, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Liebe Schwester, vergessen wir sie nie, diese starke Hand. Jedes Atom, jeder Stern im Universum muss sich so bewegen, wie er es will. Und wenn er es will, fallen Millionen Engel auf die Knie. Und wenn er es will, läuft in dieser Welt absolut nichts. So, das ist die starke Hand Gottes. Und dieses Vermächtnis, das hat der lebendige Gott auch dem Mose gemacht, indem er sagte in 5. Mose 32, der Vers 39, 5. Mose 32, Vers 39, seht ihr nun, dass ich allein es bin und ist kein Gott neben mir, ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und heilen. Und da ist niemand, der aus meiner Hand errettet. Das ist die starke Hand des lebendigen Gottes. Und diese Hand, liebe Geschwister, diese Hand, die ist es jetzt, die in das Leben dieses Aussätzigen hineingreift. Und die dann sagt, ja, ich will es tun, sei rein. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt kommt es zu dieser wunderschönen Übereinstimmung, nicht zwischen der Bitte des Aussätzigen und dem Handeln unseres Herrn Jesus Christus. Auf der einen Seite die Bitte des Aussätzigen, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Auf der anderen Seite die Antwort Jesu Christi, ja, ich will es tun, sei rein. Verstehen wir? Jesus Christus, wie gesagt, greift da einmal, wie gesagt, mit seiner Hand in das Leben dieses Aussätzigen ein und er macht im Grunde genommen eigentlich gar keinen anderen Satz. Er nimmt im Grunde genommen, nimmt er diesen Satz des Aussätzigen aus, indem er sagt, ja, ich will es tun. Ich will es tun, sei wirklich rein. Und das muss man sich mal auch mal so bildlich vorstellen, nicht? Da steht wirklich ein vom Tode gekennzeichneter, schwacher Mensch, dem Herrn aller Herren, nicht dem König aller Könige, dem Höchsten, den du dir nur vorstellen kannst, gegenüber. Und man fragt sich, was für ein Duo? Was für ein Duo? Das ist wirklich so faszinierend, so unglaublich, dass man es kaum wiedergeben, dass man es kaum wirklich beschreiben kann. Dieses Duo da damals. Aber wir müssen natürlich auch wissen, was diese Übereinstimmung anbetrifft, es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist wirklich ein Hineinwachsen. Es ist wirklich ein, ich möchte noch etwas schärfer sagen, ein sich erziehen lassen durch den lebendigen Gott. Wenn es wirklich in meinem Leben immer mehr zu einer Übereinstimmung kommen soll zwischen dem Willen des lebendigen Gottes und mir, dem Bittenden. Und ich möchte ein Beispiel aus dem Alten Testament bringen, wo das also deutlich wird. Josef. Der bekam ja eines Tages durch den lebendigen Gott diese prophetischen Träume. Und die haben ihn ja irgendwie beschäftigt. Denn er erzählte sie ja weiter, seinen Brüdern, und wie die darauf reagiert haben, wissen wir ja. Und dann ging es in dem Leben des Josef eigentlich erstmal nur durch Katastrophen. Nicht Verkauf und Sklaverei und dann diese heikle Sache mit Potiphas Frau, Gefängnis. Und dann scheint irgendwie Bewegung in die ganze Sache hineinzukommen, dass die Gefängnistore aufgehen. Doch dann kommt dieser ernüchternde Satz und der Mundschenk vergaß ihn. Alle Hoffnung zerplatzt. Und dann kommt in der Tat der Tag, wo die Gefängnistüren, Tore aufgehen und Josef frei wird. Und man sagt jetzt natürlich, das ist wunderbar, Entlastung des Lebens. Aber liebe Geschwister, noch lange nicht. Noch lange keine Erfüllung der Übereinstimmung zwischen den Träumen, die er damals bekommen hat, und der Realisierung. Man kann es nachrechnen. Circa 22 Jahre vergehen. Bis die Brüder des Josef zu ihm kommen, vor ihm niederfallen. Und es dann da heißt, und Josef gedachte an die Träume, die ihm von ihnen, also von den Brüdern, geträumt hatten. Erst jetzt, liebe Geschwister, erst jetzt geschieht die Erfüllung der Übereinstimmung zwischen den Träumen, die Josef damals durch den lebendigen Gott bekommen hat, und deren Realisierung. Circa 22 Jahre sind vergangen. Also da merken wir, und wenn wir das Leben auch zwischen diesen 22 Jahren betrachten des Josef, dann merken wir, wie das wirklich ein Hineinwachsen ist, wie das wirklich ein sich erziehen lassen ist, damit es wirklich zu dieser Übereinstimmung kommt zwischen dem Willen, zwischen dem Handeln des lebendigen Gottes und mir, dem Bittenden. Und jetzt der letzte Punkt noch. Da geht es darum, dass all das nicht in Vergessenheit gerät. Und das macht ja der letzte Vers eigentlich deutlich, der Vers 4, obwohl das so auf Anhieb gar nicht erkennbar ist. Ich habe vorhin schon mal gesagt, im Grunde genommen, im ersten Moment würde man sagen, Matthäus, den Satz hättest du eigentlich auch noch sparen können. Wenn es da heißt, und Jesus sprach zu ihm, siehe zu, sage es niemand, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie. Also, Jesus sagt zuerst, siehe zu, sage es niemand. Und letztendlich, oder eigentlich sagt Jesus ihm und sagt natürlich auch Jesus uns, Vergiss es nie. Vergiss es nie, was der lebendige Gott dir wirklich geschenkt hat. Vergiss das nie. Der Aussätzige hätte ja auch ganz anders reagieren können. Der hätte ja ein großes Ding daraus machen können. Der hätte ja damit hausieren können. Und wir haben das ja schon oft in Zeitungen gelesen. Wenn irgendwo auf der Welt spektakuläre Rettungsaktionen waren, dann stand natürlich die Presse sofort bei Fuß. Und je nachdem, wie die Geretteten tickten, nicht, da haben die da ein großes Ding draus gemacht. Manche haben auch noch ganz gut dran verdient. Und der lebendige Gott sagt, so lasst es nicht sein. Lasst es nicht in Vergessenheit geraten, was dir der lebendige Gott wirklich einmal grundsätzlich geschenkt hat und was er dir immer wieder schenkt in deinem Leben. Das gilt besonders eben für uns. Und wir wissen doch, wie das dann weitergegangen wäre, wenn er wirklich so gehandelt hätte, der Aussätzige. Nicht? Dann wäre, ich sag mal, nach 4, 5 oder 6 Wochen wäre alles wieder vorbei gewesen. Nicht alles wäre wieder in den alten Bahnen gelaufen. Der Aussätzige hat zwar dann sein Aussatz los, ja, das ist schon richtig. Aber das Leben wäre wieder so verlaufen wie vorher, alles vergessen. Und Jesus Christus sagt, vergiss das nie, vergiss das nie. Und dann kommt noch die nächste Aufforderung hier. Sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, zu einem Zeugnis über sie. Warum also jetzt noch diese Aufforderung? Nun haben wir vorhin ja schon mal erwähnt, dass dieser Aussätzige ja außerhalb der Ordnung Gottes lebte. Sowohl sozial als auch kulturell als auch geistlich. Und jetzt macht ihm Jesus Christus klar, Mensch, du hast Heilung erfahren. Die Schranke ist wieder hoch, die Schranke ist wieder oben. Du kannst jetzt wieder in den Raum der Ordnung Gottes hineintreten. Du kannst jetzt wieder in den Raum des Lebens hineintreten. Du bist jetzt wieder beim lebendigen Gott angekommen. Du darfst jetzt wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Vergiss das nie. Vergiss das bitte nicht. Ich kenne zwar momentan keinen Menschen, aber ich kann es mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das Erlebte mit dem Gott wieder vergessen haben. Und so soll es eben nicht sein. Sich mal nicht eben ein bisschen retten lassen. Sich nicht mal eben ein bisschen helfen lassen. Sich nicht mal eben ein bisschen die Sünden vergeben lassen. Nicht mal eben so ein bisschen christlich sein. Nein, das will der lebendige Gott nicht. So soll es nicht sein. Und diesem Aussätzigen wie auch uns sagt Jesus ganz anders, vergiss es nie, was du mit dem lebendigen Gott erlebt hast und zeige das, übertragen auf uns jetzt, was die Opferung da anbetrifft, und zeige das jetzt auch in deinem täglichen Leben. Das wird zwar nicht so dramatisch geschehen wie bei dem Aufsätzigen oder wie bei Josef, aber in den vielen, vielen, vielen Alltäglichkeiten deines Lebens. Zeige das auch jetzt, was dir der lebendige Gott wirklich geschenkt hat. Vertrauen zu Jesus, wie kann es geschehen? Das war das heutige Thema und nächsten Samstag, wenn Gott will und ich hier stehen darf, ist es wieder das Thema, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, da werdet ihr all die gleichen Gedanken hören. Nein, das sieht dann wieder etwas anders aus. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Amen.